Ja, ich habe mich mega gefreut. Ich freue mich jetzt auch auf den besonderen Gottesdienst. Das allererste Mal so einen Taggottesdienst und auch gerade eben mit so einer Geschichte von Inge und Ebi. Ich war den ganzen Nachmittag bei ihnen daheim und die Zeit ist so verflogen. Ich habe ihnen zugelassen und ich habe gedacht, wir müssten wirklich viel mehr Zeit haben, um da richtig eintauchen können. Und wir probieren jetzt das, dass wir das ein bisschen abkomprimieren. Ich freue mich sehr, dass wir das machen können. Es ist eine spannende Geschichte. Eine Geschichte, die ich finde, sollte man eigentlich eine Biografie daraus machen. Also wenn jemand von euch Autorenbefähigungen hat, dann dürft ihr euch gerne melden. Es ist eine Geschichte von Hingabe an Gott. Es ist eine Geschichte von Gottes Wirken, von Freude, aber auch von schwierigen Phasen. Sehr schwierigen Phasen auch zum Teil. Und ich freue mich jetzt, dass wir miteinander hier eintauchen dürfen. Sie haben mir gesagt, oder das weiss man eigentlich auch, der Ebi ist 85, aber ist fit wie ein Turnschuh, würde man heute sagen. Und doch, sie haben mir gesagt, dass er zum Teil ein bisschen Mühe hat, die geschichtliche Reihenfolge gut drin zu haben. Darum wird Inge ihm da ein bisschen unter die Arme greifen, wird vielleicht auch ein bisschen mehr Raum nehmen, punktuell. Sie sind auch da ein gutes Team miteinander, sie haben das so besprochen auch. Und das kommt sehr gut. Dann freue ich mich jetzt, darf ich euch führen bitten? Ja, wir dürfen Sie gerne mit einem Applaus ein bisschen führen begleiten, genau. Okay. So schön. Ich möchte gerade starten mit einem ersten Bild. Wie ich finde, ein sehr eindrückliches Bild. Das ist eine Grossfamilie Hering. Also, ihr seht es da vorne so einigermaßen. Ich denke, wenn man das als Ehepaar so sieht, das muss ja gewaltig sein, oder? Also, das ist ja mega schön. Ihr dürft übrigens das Mikro schon ein bisschen als Mund nehmen.
Das ist wunderschön. Es sind 22. Soweit ich weiß, sind jetzt 3, 3,5 Freunde im Spiel. Alles weiß ich als Oma nicht. Wer weiß, was sonst noch ist.
Also 22 Enkel?
Also, nein, es sind 22 Personen 22 in unserer Familie.
Eben so
also,
Enkel
vier Kinder, sein. Vier Schwiegerkinder, wir zwei, 12 Enkel. Und eben verschiedene Freundschaften, eine davon fest. Also wir werden noch wachsen.
Ja, das kann man vorstellen. So schön. Ich möchte aber gleich, wir wollen von Anfang an das Feld von hinten aufrollen. Und zwar sieht es dann etwa so aus. Inge, du bist mit 4 Geschwistern aufgewachsen. In Österreich, in der Nähe von Linz. Mhm. Und du, Ebi, du hast deine Kindheit mit einem Bruder zusammen in der Nähe von Zwickau verbracht. Das ist dann später DDR geworden. Also bist du eigentlich DDR auch aufgewachsen. Und dein Vater war ein bekannter Handballer gewesen. Sowohl als Spieler wie als Trainer. Er war sogar an der Olympiade dabei gewesen. Wie war das für dich, Ebi, so einen bekannten Vater zu haben?
Ja, eben, das war damals zur Olympiade 36, wo Hitler langsam in die Spuren kam. Alle haben sich schon vor ihm Heil Hitler gebeugt, sozusagen. Nicht Gott, sondern Hitler. Und ich bin dann aufgewachsen. Etwa 6 Jahre war mein Vater noch da. 42 wurde er eingezogen ins Militär oder eben als Soldat in Polen, wurde dann schwer verletzt. Und ich darf sagen, wir haben Erinnerungen, dass solche, die geraucht haben, weil damals waren solche kleine Bilder drauf, die dann an die Olympiade die einzelnen Experten vor Augen geführt haben.
Also das ist ja so wie heute die Panini-Bildli,
ja,
die
ja.
Heftli, wo man sammelt.
So genau.
Ist es in damals Zigaretten und Zigarrenkasten drin gewesen.
Wie ist das für dich gewesen, so, wenn du unterwegs bist mit deinem Vater, der hat es gerade gekannt. Viele haben ihn gekannt. Oh, das ist der und der und so.
Genau, vielleicht eine Story. Ich bin ja dann geflüchtet und dann, als wir wieder einmal nach Ostdeutschland fuhren, an der Grenze, hat so ein Beamter, so ein Polizist.
Also das ist, wo wir deine Eltern zu uns geholt haben. Sie sind ausgewandert.
Ach so, so, ja, wieso? Mein Gedächtnis, das ist viel zu wünschen über schon. Auf alle Fälle hat die Person den Namen Hering Und dann hat er gleich gefragt, ist das der Handballer, der bekannte Handballer? Mhm. Also ihr seht,
das war... Und er hat uns durchgewunken. Also wir haben keine Kontrolle gehabt, was eine riesige Ausnahme war am Zoll.
Genau.
Aber es ist ja auch so, so speziell. Ihr sind ja beide, das würde man vielleicht gar nicht denken, beide Flüchtlinge. Genau. Ja. Wenn jetzt gerade jetzt deine Familie... Also seine Vorfahren haben als Kolonie zusammen über 300 Jahre in Jugoslawien gelebt. Mhm. Kolonie, das heisst, sie sind auch untereinander geblieben, als haben sich können bewahren als Deutsche.
Ja.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie flüchten, sind auf Österreich gekommen. Du bist in Österreich als Flüchtlingskind auf die Welt gekommen, die ersten 6 Jahre in einer Flüchtlingsbaracke. Mhm. Und du eben bist ja, hast du jetzt gerade erwähnt, aus der DDR geflüchtet, aus Ostdeutschland nach Westdeutschland. Und Inge, wie war das für dich, gewesen, so aufzuwachsen am Anfang? War das irgendwie gemerkt? Also bist du irgendwie geprägt worden, Flüchtlingskind, Flüchtlingsfamilie?
Ich habe mir die Frage wirklich jetzt lange überlegt, weil von dieser Seite habe ich mir das gar nicht angeschaut. Ich muss dir sagen, mir ist das nicht aufgefallen, dass wir arm sind, dass wir nichts haben, dass wir in einer Baracke wohnen. Weil die Barackensiedlung war sehr gross gewesen und mit all denen, die ich gespielt habe, waren Flüchtlingskinder gewesen. Und der Kindergarten war dann gegenüber von unserer Baracke gewesen. Also ich musste nur über den Fussweg, um dort in den Kinski zu gehen. Wir hatten nichts gehabt, tatsächlich. Meine Mutter ist nur mit einem Handkoffer und 2 kleinen Kindern geflüchtet. Und alles, was wir getragen haben, war geschenkt. Die Baracke hatte 10 Zimmer gehabt und jedes Zimmer war eine Familie. Sie hatte eine kleine Küche gehabt und eine Waschrinne, wie man so aus vielleicht Bergübernachtungsmöglichkeiten heute noch kennt, so eine Zinkwanne und dann einfach Kaltwasserhähne. Und da hat man sich gewaschen, das war die ganze Möglichkeit, um sauber zu bleiben. Meine Mami hat in dieser Küche eine Zeit zuteilt bekommen, weil 10 Frauen haben wollen zu Nacht kochen für ihre Familien. Und vielleicht, wenn sie um 4 Uhr am Nachmittag dran war, dann hat sie den Eintopf, den wir uns haben können, leisten gekocht. Und der Papi ist aber erst um 6:30 vom Arbeiten gekommen. Dann hat sie den Topf ins Bett gestellt, weil das Zimmer, das wir bewohnt haben, mit 6 Personen, hat nur Betten beinhaltet und einen Kasten mit Schubladen. Da hat sie das ins Bett gestellt und zudeckt, dass es warm bleibt, bis der Papi heimkommt. Und dann haben wir auf dem Bett sitzend gegessen. Aber ich hatte keinen Vergleich, dass andere mehr haben. Ich wäre auch dort nicht reingekommen, um zu schauen. Und so habe ich eine glückliche Kindheit gehabt.
Schön, ja. Und Ebi, das klingt ja spektakulär. Geflüchtet aus der DDR. Ich meine, man hört Geschichten von Leuten, die umgekommen sind bei einer Flucht. Kannst du mal erzählen, wie bist du geflüchtet?
Das war... mit einem Freund, und dieser Freund war sogar der Sohn eines Pfarrers einer Kirche, und wir waren mit unseren Eltern eins, dass wir flüchten, und damals, zu der Zeit, das war 1957, war die Grenze total zu, das heißt mit Stacheldrahtzaun und elektrisch geladen, sind wir nur die einzige Möglichkeit uns übrig geblieben über Berlin. Und Berlin war damals in 4 Sektoren eingeteilt, eben weil damals die Russen ganz Berlin belagert haben und wir dann aber von 4 Mächten eigentlich besiegt wurden. Und das war dann Amerika, England, Frankreich und Russland. Und die Russen haben dann nur eine Bedingung gestellt, sie möchten dafür 2 Kantone oder Gegenden, und das war Sachsen und Thüringen. Dann mussten die Amerikaner, die uns besiegt haben und belegt haben, weichen, und Berlin wurde dann dafür den 4 Mächten aufgeteilt, und so war die einzige Möglichkeit, um flüchten zu können, über Berlin. Und weil Berlin die S-Bahn hatte und über alle 4 Teile fuhr, sind wir damals mit 2 so kleinen Handtaschen, das sieht aus, als geht man auf Arbeit oder ins Büro oder so, geflüchtet. Und Gott hat bewahrt und obwohl wir damals nichts wissen wollten, groß, sind wir zufälligerweise in Westdeutschland ausgestiegen aus der S-Bahn oder im Westsektor und hat ein Polizist aus Westdeutschland, das war für uns eine ganz neue Ansicht, uns gewiesen in einen Auffanglager sozusagen. Es waren ja noch mehrere, die da geflüchtet sind. Und da war ich dann fast über 2 Wochen dort. Die haben uns alle herzlich willkommen und bin dann über diese Luftbrücke, die Amerikaner gemacht haben, von Berlin nach Hessen, Frankfurt, eben dorthin geflogen worden.
Spannend, danke vielmals. Und es ist ja so, dass ihr ja auch ganz unterschiedlich aufgewachsen seid. Eben, du hast mit deiner Mutter zusammen die Gottesdienste besucht von der Methodistenkirche dort vor Ort. Dein Vater hat nichts wissen von dem. Und deine Eltern sind zum Glauben gekommen vor deiner Geburt und haben dann wirklich sich ganz fest hingegeben für ihre Kirche, Freikirche. Kannst du mal uns ein bisschen mit dir nehmen? Wie hat das dann so ausgesehen bei euch?
Eben nur in 2, 3 Sätzen gesagt, die Kolonie von 300 Deutschen, das ist entstanden aus Glaubensgründen, weil die Gegenreformation in Deutschland Leute ja wieder hat wollen, in Katholizismus zwingen und die, die an Jesus geglaubt haben, sollen sich zurückbekehren quasi. Und da hat es eine grosse Auswanderungsflucht gegeben. Und diese Gruppen sind solche gewesen. Also im Prinzip war in meiner Vorfahrenlinie schon viel Gebet gewesen. Aber nicht in meiner Familie direkt. Also meine Großeltern beiderseits haben Jesus nicht in ihrem Herz gehabt. Meine Eltern sind eben in dem Barackenlager gewesen. Das ist aufgebaut worden von der Firma Föst, die heute noch für Staudämme und Eisenbrücken in der ganzen Welt schaut. Und die haben diesen Flüchtlingen Arbeit gegeben. Mein Vater war zwar Coiffeur von Beruf, hat aber dann als Kranführer in dieser Firma Föst eine Arbeit gefunden und wir haben in diesen Baracken können wohnen, bis man selber hat können sich eine Wohnung leisten konnte. Und mein Vater war sehr musisch begabt, hat gern gesungen und tanzt und auch Lieder gemacht, gemalt. Und seine grösste Wunsch war, nach dem ganzen Mist von dem Krieg mal wieder einen schönen Abend mit seiner Frau. Und es war in dem Lager eine Tanzveranstaltung offeriert gewesen. Und meine Eltern wollten dort hingehen. Und auf dem Weg dorthin, es war ein Sommerabend, haben sie singen gehört. Und eben wie gesagt, mein Vater hat das Singen angesprochen. Und die Fenster sind offen gewesen, in den Baracken war es sehr heiß gewesen, ohne Klimaanlagen natürlich. Und so hat mein Vater gesagt, du, wir gehen mal schnell hören, wo sie da singen, wir können dann immer noch tanzen. Und dann haben sie das gemacht, sind dort hin. Und da ist eine kanadische Gruppe von einer Mennonitengemeinde in Kanada, hat sich als, gefühlt von Gott, in Österreich zu evangelisieren, in diesen verirrten und zersplitterte Volksgruppe von den Flüchtlingen und so. Und dann haben die eine Woche lang im Lager jeden Abend evangelistische Veranstaltungen gemacht. Und an dem Abend sind meine Eltern eben gerade dort angelaufen und sind dann am offenen Fenster stehen geblieben und haben auch der Predigt zugelassen, sind nicht getanzt. Und wo dann die Aufforderung war zur Bekehrung, sind beide in die Baracke rein, sind vorgegangen und haben sich für Jesus entschieden. Und wenige Monate später haben sie mich erwartet. Und ich bin praktisch ihr drittes Kind gewesen, aber das erste, für das sie gebetet haben. Und das habe ich gespürt von klein an. Meine Eltern, die haben Jesu Liebe immer erzählt und haben es auch gelebt. Selbst meine Kinder, die meine Eltern noch kennt haben, schwärmen bis heute von dem, was Großeltern ihnen wieder mitgegeben haben. Für meine Eltern war von Tag 1 weg gewesen, alles für den Herr. Das hat man früher so gesagt, nicht für Herrn Jesus oder so. Alles für den Herr. Zeit, Geld, Gabe. Alles andere, was wir haben, machen wir nebenbei. Aber für den Herr machen wir alles. Und so bin ich da mit reingenommen worden, anfangs zu Fuß. Die Methodistengemeinde haben wir zu Fuß gehen können, vorbei an 2 grossen Bombenlöchern, die voller Blutegel waren, die mich schaurig geruset haben. Aber der Weg von der Baracke war so. Und später, wo wir dann in einem Häuschen gewohnt haben, ist dann die Mennoniter-Brüder gemeint worden, eben von den Missionaren sind dann auch Gemeinden gegründet worden in Österreich. Und unser Leben war so, dass die ganze Freizeit in der Gemeinde war. Ob in der Bibelstunde oder beim Putzen, ob man am Haus etwas hat müssen renovieren oder im Garten Gemüse gezüchtet hat für das Erntedankfest, das Schönste am Herr gehört. Das war das Vorbild meiner Eltern.
Und was hat das in dem Sinn bewirkt? Also, wie bist du zum Glauben gekommen dann?
Ich war dann 5,5, wo in der Gemeinde der Mennoniter Brüder die erste Sommerbibelschule abgehalten worden ist. Das war so etwas wie bei uns Kids Days. Nur es ist 2 Wochen gegangen. Und wir hatten auch immer von 9 bis 12 Programm gehabt, basteln, Missionsgeschichte, Lieder singen, biblische Geschichte. Und an einem von diesen Tagen hat die Frau, die meine Gruppe geleitet hat, über das verlorene Schaf erzählt. Und irgendwie habe ich gewusst, das bin ich. Im Hinterkopf kommt noch dazu, dass eben meine Eltern, wenn sie unser Kind im Bett hatten und ihr Tagwerk fertig war und das oft spät war, haben sie noch zusammen stille Zeit gemacht in der Küche. Und sie haben immer gesungen miteinander, immer zweistimmig. Und die Lieder haben mich bis in Schlaf begleitet. Und eins davon ist gsi, du bist auf dem Weg zum Himmel, doch wo sind die Kinder dein? Warum nimmst du sie nicht mit dir? Willst allein du selig sein? O ihr Eltern, sucht die Kinder, die euch anvertraut der Herr. Führt sie auf den Weg der Sünder, fleht, dass er auch sie bekehrt. Und da habe ich schon da gewusst, ich bin irgendwo verloren. Und dann kommt das, die Geschichte mit dem Schaf. Und dann habe ich mich für Jesus entschieden, bin vorgegangen, hat der Frau gesagt, ich möchte das machen. Wir sind angeknüpft, haben gebetet. Und ich habe mein Herz Jesus übergeben. Das habe ich gewusst, was ich gemacht habe. Dann bin ich heim, hat das meine Mami erzählt und ich hatte einen 1,5 Jahre jüngeren Bruder gehabt. Der ist leider mit 16 tödlich verunglückt. Und da sagt der kleine Helmut, Mutti, das will ich auch machen, was die Inge gemacht hat. Und dann hat meine Mutter die hat Teig genettet. Ich sehe noch den Tisch, den einfachen Tisch, die Stühle ohne Lehne. Und meine Mutter nimmt den Stuhl, stellt ihn in die Mitte von der Küche, knüt auf die eine Seite, der Helmut auf die andere und ich auf die andere. Und am gleichen Tag, wo ich mich entschieden habe, hat sich mein Bruder für Jesus entschieden. Ja, das war meine Bekehrung. Und der Weg dann in dieser Gemeinde, die Gemeinde war so aufgebaut, dass Lehre wichtig war. Und wenn du von Schulalter bis Lehrbeginn, also 8 Jahre in der Sonntagsschule warst, bist du durch die ganze Bibel gekommen. Inklusive auswendig lernen. Das habe ich schon oft erzählt, aber es gehört dazu, dass ich in meiner Kindheit Tausende von Bibelversen auswendig gelernt habe. Weil wir hatten kein Geld und eine Woche Kinderlager hat 400 Bibelverse gekostet. Und die habe ich auswendig gelernt. Von Januar bis Sommer habe ich die Verse auswendig gelernt. Und das, was du als Kind lernst, das bleibt. Ja. Und das ist die Basis.
Ja. Das müssen wir einführen bei den Kids. Der Eintritt, nicht mehr 10 Franken pro Tag, sondern 10 Bibelverse.
Genau.
Wie war es bei dir? Wie hast du Jesus persönlich kennengelernt?
Es war so, also als ich dann in Westdeutschland mich entscheiden konnte, entweder von dem Lager her, nach Norddeutschland oder Süddeutschland. Ich habe mich für Süddeutschland entschlossen und habe dort einen ganz schönen, einen tollen Job gehabt. Nebenbei konnte ich noch etwas, ein paar Kurse durchführen oder erleben. Und da waren wir am Morgen, zum Morgen mit den Kollegen zusammen um 9 Uhr und dann fragt einfach so ein Arbeiter, wie stehst du zu Jesus? Ich wusste gar nicht, was ich habe gegessen. Es war eine totale Überraschung und ich konnte nicht antworten. Hätte er mich gefragt, vielleicht über Religion oder Sekte und so weiter, dann hätte ich dann vielleicht eher sagen können, du, das ist alles Opium fürs Volk. Das ist ja, das haben wir gelernt in der Schule. Ne? Das hat der Marx, Engels, Lenin und Stalin, haben die das einfach mitgeteilt. Und ich darf sagen, ich wusste nicht Antwort. Dann hat er mich zu seiner Familie mal eingeladen. Und in seiner Familie hat 4 Buben gehabt, auch im, ja, eins nach dem anderen. Und ich merkte einfach, die haben was, was ich nicht habe. Was haben die? Ich habe eben in Ostdeutschland enttäuscht geworden von dem ganzen sozialistischen System, erst vorher Nazis und dann jetzt Kapital. Ich hatte genügend Geld, konnte machen, was ich wollte. Abgestürzt in allen möglichen Situationen. Und ich dachte, was ist wirklich der Sinn des Lebens? Und die hatten was, was ich jetzt erwartet habe. Und dann hat er wieder gesagt, du, kommst du mal mit mir nach Stuttgart, Sindelfingen, wo ich gearbeitet habe, in diesem Mercedes-Werk, war etwa 18 Kilometer entfernt, sind wir nach Stuttgart in so eine Halle wie bei uns hier, das Hallenstadion, gesteckt voll. Und da hat ein Schweizer Prediger heute hier Mitternachtsruf, Wim Malko heißt er, gepredigt. Und bei der letzten Predigt hat er aufgefordert, wer eingesehen hat, dass er Jesus braucht und dass er neues Leben beginnen kann, der soll doch aufstehen. Und irgendwie bin ich dann aufgestanden und hat dann noch von vorn gesagt, aber wenn du nicht beten kannst, es kommt jemand, hilft dir zu beten. Und dann kam jemand und ich durfte dann meine Vergangenheit, mein alles Jesus sagen im Gebet. Und er hat die Brücke geschlagen aus der Familie des Teufels in die Familie Gottes hinein am Kreuz, hat alle meine Sünden auf sich genommen. Und ich durfte dann im Glauben Jesus in mein Herzen aufnehmen. Das hat in meinen innerhalb kurzer Zeit so eine Freude, so ein Frieden, so eine Dankbarkeit ausgelöst, dass ich fast die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Das war mal so Sonntagsabend am 26. Februar 1961, wo ich neu geboren wurde, wie ich am 8.8.70 geheiratet habe, habe ich damals diesen Bund mit Jesus schließen können, der durch Adam und Eva einfach gebrochen war. Und dieser Bund, der Bund des Friedens, der Vergebung, des neuen Lebens, des ewigen Lebens, durfte ich dann am nächsten Morgen meinen Arbeitskollegen mitteilen. Durfte ich ihnen mitteilen, ich habe gestern was erlebt, das muss ich einfach euch mitteilen. Ich habe den allmächtigen Gott Jesus Christus persönlich in mein Leben aufgenommen. Ich durfte all meinen Dreck im Gebet Jesus sagen, Vergangenheit, Gegenwart und meine Zukunft gehört ihm. Und ich darf Ihnen sagen, das hat eine Reaktion ausgelöst. Was? Denkst du, dass sie alle sich gefreut haben? Nein, nein. Es kam dann Spott, du bist der Papst, du bist Sektierer und irgendwie so einer Sekte angehört. Aber ich konnte sie verstehen, weil ich vorher genauso war. Ich konnte dann auf einmal merken, was eigentlich die Grundlage dann war. Ich konnte meine Feinde lieben, denn meine Arbeitskollegen wurden ja dann ein Stück weit zu Feinden. Die haben mich als Gegner gesehen, aber ich konnte sie lieben, konnte sie verstehen, weil ich vorher genauso war. Und das war ein Erlebnis in meinem Leben, dass ich seit der Zeit nicht mehr schweigen kann. Da sind mir manchmal eben auch damals die sozialistischen Revolutionäre oder dann später, wie sie auf die Straße gegangen sind, immer eine Challenge, eine Herausforderung gewesen. Die haben die Lüge und gehen auf die Straße und predigen ihre Lügenparolen. Und ich habe die Wahrheit und soll schweigen. Das darf ich euch sagen, seit der Zeit kann ich nicht mehr schweigen.
Baby, danke vielmals. Eindrücklich. Es ist dann auch so gewesen, dass du...
Das hat auch meine Inge dann mit erleben dürfen. Ja, jetzt schon 52
das
Jahre.
Das hören wir jetzt dann auch. Und du hast dann eigentlich im gleichen Jahr von deiner Umkehr zu Jesus hat dich eine junge Frau, eine gläubige Frau, die du eigentlich gar nicht gekannt hast, die hat dich eingeladen zu einer Konferenz auf Paris. Und er ist gegangen. Und das ist gut, bist du gegangen, weil das ist die erste OM-Konferenz gewesen. Das hat man ja noch nicht gewusst, dass OM dann so ein grosses Werk wird. Das war eigentlich die Gründung von OM. Das hat dich dann sehr, sehr prägt, auch die Konferenz. Und ein Jahr später hast du dann eine Bibelschule Brake angefangen. Wir sehen das Bild, ist 3 Jahre gegangen. 25-jähriger, fester Bursch da. Und Inge, wo du 13 gsi bist, ja, ist in eurer Gemeinde ein besonderer Praktikant aufgetaucht. Ja. 4 Wochen lang. Wer ist das gewesen?
Unsere Gemeinde hat eben, wie gesagt, sehr viel Wert auf Lehre gelegt. Wir sind eine tolle, grosse Gemeinde gewesen, aber wir haben das Problem gehabt mit Jugend. Genau wie das sehr viele andere Gemeinden bis heute haben. Und so haben unsere Ältesten entschieden, wir laden einen von der Bibelschule Brake ein, dass er sein Praktikum bei uns in Linz macht und sich ein bisschen um die Jungen kümmert, dass da etwas aufbricht und Gott die kann abholen. Und so hat sich ein Eberhard Hering in unserer Gemeinde gemolden und ist dann am 1. Mai-Wochenende 1963 ist er bei uns in der Gemeinde, nein, 64, Entschuldigung. 62 bist du auf Bibelschule. 64 ist er im Sommer bei uns erschienen. Und weil in der Gemeinde beim Prediger schon eine andere Praktikantin gewohnt hat, haben meine Eltern sich bereit erklärt, dass er bei uns wohnen kann. So habe ich dann das erste Mal in meinem Leben einen Deutschen gesehen. Wirklich? Also, und wir haben in der Schule gerade die Nibelungen durchgenommen und die sind ja gross, blond und blauäugig. Und dann habe ich mir vorgestellt, die Deutschen sind gross, blond und blauäugig, jetzt kommt so einer. Und dann klopft es an der Küchentür und er steht in der Küche und so klein, dunkel und ich war so enttäuscht über die, über die Deutschen, wie die aussehen, oder? Und in unserer Gemeinde war es so, dass du zu den älteren Onkel und Tante gesagt hast. Und so war das für mich der Onkel Eberhard. Und er hat 4 Monate bei uns ein Praktikum gemacht. Und ich kann euch sagen, was ich bis 13 gelebt habe mit Jesus, war Theorie. Und mit dem Ebi ist Praxis gekommen. Wir haben als Jugendliche bei ihm gelernt, dass wir nicht nur unser Verstand, Gefühl, Wille, sondern auch alles, was Gott uns sonst zur Verfügung gestellt hat, ihm sollen zur Verfügung stellen. Wir haben uns montags getroffen für Bibellesen lernen. Am Dienstag haben wir uns getroffen für jeder, der ein Instrument hatte, hat Lieder üben. Aber die haben wir nicht einfach nur geübt, die haben wir dann am Sonntag auch mit Einverständnis vom Prediger dürfen vorne auf der Kanzel singen. Wir haben am Mittwoch in der Gebetsstunde teilgenommen, das erste Mal in Generationen, dass Junge im Gebet waren, weil es der Ebi auf die Beine gestellt hat. Am Donnerstagabend haben wir Zeugnis gelernt und dann hat er hat im Keller von dem Gemeindehaus später, also ich bin jetzt schon voraus wieder gegangen, gell? Er hat zuerst bei uns gewohnt und dann ist er ein Jahr drauf gekommen, ist 6 Jahre in Linz geblieben. Und er hat im Keller vom Gemeindehaus gewohnt, mit hohen Fenstern, feucht, Räumen, kalt. Aber er hat die ganze Wand tapeziert mit Bibelversen, sodass wir lernen, aus der stillen Zeit immer etwas rausziehen. Wir haben immer gewusst, was er die Woche durch gelesen hat, weil du hast können die Verse immer erneuern, jede Woche. Und wir haben gelernt, mit dem umzugehen. Wir haben am Freitagabend Sport gemacht, da haben wir Volleyball gespielt, am Samstag haben wir Jugendgruppe gehabt. Am Sonntag nach der Gemeinde sind wir mit ihm in die Stadt und haben gelernt, Traktat verteilen und Zeugnis geben. Und dann sind wir so brennend gewesen, dass wir das jemandem haben müssen erzählen. Und in der kürzesten Zeit haben wir am Sonntag einen 2. Gottesdienst gehabt und haben am Abend als Junge den dann gestaltet und erzählt, was Gott da hat in diesen Heimen. Ich kann euch sagen, wenn man in so einem Heimgott mit geistig gestörten Menschen oder depressiven Menschen, die ganze Woche kein Wort geredet haben. Und dann singen wir als Jugendgruppe, grosser Gott, wir loben dich. Und in der kürzesten Zeit singen die alle Strophen mit auswendig. Dass sogar das Personal gesagt hat, wo kommt denn das jetzt aufs Mal her? Wir haben so Wunder erlebt, was Gott tut. Das war der Bruder Eberhard, der Onkel.
Und das hat dich dann so geprägt, dass du auch die Bibelschule Brake, die 3-jährige Bibelschule, mit 17 Jahren angefangen hast, nach deiner Lehre. Man sieht das Bild, wo du 18 bist. Mhm. Und Ihr habt ja erzählt, also Inge, du hast erzählt, wo du dann dich für die Bibelschule Brake beworben hast, du musst zwei Referenzen abgeben. Mhm. Würdest du das mal ausführen, wie das da gegangen ist? Mhm.
Vielleicht noch schnell, warum ich 17 war. Wir sind in Österreich mit 6 in die Schule gekommen. Wir haben nur 8 Jahre Schule gehabt, heute hat man 9 Pflichtjahr. Da bin ich mit 14 aus der Schule gekommen. Ich habe mit 17 3 Jahre Beruf hinter mir gehabt. Also habe ich mit 18 können auf die Bibelschule gehen und bin mit 21 dann fertig gewesen mit der Schule. Also das mal das Alter. Ich habe eigentlich in der kürzesten Zeit gemerkt, dass ich den Onkel Eberhard liebe. Das hat bei mir ganz früh angefangen. Mein Bruder hat mir gesagt, noch vor seinem Tod, und da bin ich, ja, vielleicht bin ich 16 gewesen, ja, 15. Hat er gesagt, wirst du sehen, du heiratest den Onkel Eberhard einmal. Weil wir einmal so miteinander geredet haben, wie wir uns so den Mann vom Leben vorstellen. Und dann habe ich immer gesagt, du spinnst, der ist viel zu alt. Und überhaupt, er ist so ein Mann Gottes gewesen, dass ich mir nicht können vorstellen konnte, dass der ganz banal einmal küsst. Oder? Das ist gar nicht drin gewesen, oder? Und ja, dann kommt das, ich gehe auf die Bibelschule, ich habe schon als Kind gewusst, die ganze Laufbahn von meiner Kindheit, ich will mal Missionarin werden. Und jetzt kommt einer, der erzählt, man kann 3 Jahre in der Schule und das lernen und da gehe ich auch her. Und ich habe auch gespürt, dass Gott mich drängt, nicht nur wegen dem Ebi, oder? Ja, und dann ist dort im Anmeldeformular gekommen, man sollte 2 Personen angeben. Das war für mich kein Problem, ich gebe den Ebi an und ich gebe unseren Prediger an. Und dann sind die Briefe angekommen an dem Ort und dann fängt mich der Ebi ab und sagt, du, ich habe da etwas bekommen von der Bibelschule Brake, da hast du mich als Referenz angegeben, ich bin nicht sicher, dass ich das machen kann. Und da habe ich ihn gross angeschaut, weil ich gemeint, er findet mich nicht würdig. Also soll ich nicht in die Bibelschule gehen? Und dann sagt er, ja, ich weiß nicht, ob dir nicht aufgefallen ist, dass du mir nicht gleichgültig bist. Nein, das ist mir nicht aufgefallen gewesen bis da, weil er so diszipliniert war. Und ich weiß nicht, ob ich da nicht voreingenommen bin, wenn ich jetzt da ausfülle. Und für mich ist wirklich die Luft draussen gewesen in dem Moment. Weil mein Vater war sehr streng gewesen und hat immer gesagt, wenn du mir vor 18 mit einem Freund heimkommst, schlage ich dich grün und blau wie ein Kanarienvogel. Also, das hat er ernst gemeint. Also, vorher gibt es überhaupt nichts, nimm du dich zusammen und so. Und dann erzähle ich als 16-Jähriger meiner Mami, was ich für Gefühl für den Ebi habe. Und die erzählt es meinem Vater. Und mein Vater fängt mich ab und sagt zu mir, du, wenn der Bruder Eberhard mein Schwiegersohn sollte werden, dann hätte ich nichts dagegen und ich bin 17. Und der Bruder Eberhard zeigt ja kein Gefühl, nichts. Und dann kommt er und sagt, ich habe doch Gefühl und jetzt gehe ich 3 Jahre weg. Also in dem Moment bin ich wirklich noch Kindskopf gewesen und alles zusammen. Aber er hat es dann doch ausgefüllt. Ja, und er hat gesagt, lass, wir fangen nichts an, keine Freundschaft und nichts. Wenn Gott will, dass wir zwei zusammengehören, dann führt er uns auch nach 3 Jahren zusammen. Und so war es auch. Ich bin 3 Jahre auf die Bibelschule gegangen. Ich habe von ihm, ich glaube, nicht einmal einen Brief bekommen oder irgendetwas, auch keine Ermutigung. Ja, und dann habe ich gedacht, nein, das ist nichts.
Er hätte ich will ganz in die Hände von Jesus rühren
ja,
lassen.
Ja, genau, das, so hat es gemacht.
Ihr habt ja wirklich auch frei behalten, haben die gesagt. Ja. Ihr habt ja wirklich frei, 3 Jahre lang, keine Verpflichtung diesbezüglich. Ja. Und das ist ja mega. Also einfach, dass ihr frei könnt sein, was Jesus mit euch vorhat. Und ich habe ja nicht gewusst, nach diesen 3 Jahren kommt es dann gut. Das war ja nicht ganz klar gewesen, aber es ist ja dann gut gekommen. Mhm. Ich habe dann ziemlich gleich, ob es die falsche Richtung war, ziemlich bald geheiratet. Mhm. Und könnt ihr mal erzählen, wie war das gewesen, wo der Ebi, wo du ihr den Antrag gemacht hast, wo er ihren Antrag gemacht hat?
Also ich bin ja am 30. April 70. Man muss jetzt Daten sprechen lassen. Am 30. April 70 habe ich die Bibelschule absolviert. Bin einen Monat heim in die Ferien, bevor ich dann eben mein 4-Monats-Praktikum als Abschluss von der Schule in einer anderen Gemeinde in Österreich gemacht habe. Und ich habe gewusst, Ebi ist mir noch eine Antwort schuldig, aber ob er das sich noch erinnert, keine Ahnung, ob der noch etwas sagt. Ich bin 2 Wochen daheim gewesen, am 13. Mai. Hat er dann nach der Jugendgruppe gesagt, ob er mich heim begleiten darf. Das hat bedeutet, also
2 Wochen bist du daheim gewesen.
Für 2 Wochen
bin ich daheim gewesen.
Er hat nichts gesagt. Er hat nur, wo er mich das erste Mal gesehen hat, hat er gesagt, so, hast jetzt die Schule auch geschafft, gratuliere, das war's. Da habe ich gedacht, ja, nein, der hat kein Gefühl mehr. Das ist für ihn. Aber innerlich habe ich schon gedacht, ja, es muss schon noch etwas kommen. Er muss mir wenigstens sagen. Ja, und dann am 13. Mai hat er mich heimbegleitet. Ich bin mit dem Bus heimgefahren und er mit dem Velo hinten drin. Und die Bus-Endstation bis zu meinem Elternhaus waren noch 30 Minuten laufen gewesen. Und da sind wir dann miteinander gelaufen. Und mitten auf einem abgeernteten Kornfeld, da war so ein Schleichweg durch zu meinem Elternhaus, ein schneller, ist er stehen geblieben und hat gesagt, ich bin dir noch eine Antwort schuldig. Ich wollte dich fragen, ob du mich heiraten willst. Aber bevor du jetzt eine Antwort gibst, muss ich dir noch etwas sagen. Es könnte sein, dass ich nie genug verdiene, dass wir als Familie so leben können, wie andere leben. Es könnte sein, dass Gott uns in ein Drittweltland ruft und wir Eltern und alles müssen hinter uns lassen und ganz schlicht und einfach leben. Es könnte sein, dass ich viel unterwegs bin für Gott und du viel allein bist und mit dem Kind oft vielleicht auch allein, wenn Gott uns Kind schenkt. Aber ich kann dir versprechen, dass ich dich immer lieben werde. Jetzt darfst du sagen. Ja, was ich gesagt habe, merkt ihr. Ich habe ja gesagt, eine Woche später, am 21.
Jetzt hast du etwas übersprungen, oder?
Ja.
Dann ist noch etwas gekommen. Oder?
Ah ja, das weißt du.
Das musst du auch noch sagen.
Ja. Dann ist er ist da gestanden, das Velo dazwischen, ich da. Und dann sagt er, jetzt darfst du mich küssen.
Oh. Dann ist also doch noch einer gekommen.
Ja, also genau das, wo ich gedacht habe, das kann er gar nicht, oder? Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht, ich habe noch nie jemanden geküsst. Und dann hat er gesagt, dann komm her, ich zeig das, dann weisst du es nächstes Mal. Und er hat es können. So gut, ja. Und eine Woche später, am 21. Mai, haben wir uns verlobt. Und am 8. August haben wir geheiratet. So schön. Wir waren vorbereitet, eben. Wir haben es gewusst.
Ich habe ja genug lange gewartet und dann hat das können.
Und er ist bis heute 52 Jahre. Das so schön, allerbeste, was Gott mir je hat können geben.
Ja. So schön. Ja. Und so hat euer gemeinsamer Weg angefangen.
Ja.
Dann hat der Heinz und Annelies Struppler, die haben euch dann eingeladen auf Zürich, um eine Teestubenarbeit zu gründen und eine Randständige. Der Heinz Struppler hat ja dann später das ICF gegründet. Und die sind am 1. Februar 1971 in Zürich angekommen. Wir haben dann noch das Bild, das ist jetzt wahrscheinlich nicht vom Februar, also wenn ihr angelegt sind, ist das ein bisschen später gewesen.
März,
aber doch schon ein
warmer. Weil im Mai ist der Tom dann geboren, da so, ist er in meinem Buch.
Ja.
Und jetzt sitzt er als gestandener Mann.
Jetzt müssen wir mit Antworten ein bisschen
schneller.
Ja, ich sage, also, wir hätten mehr Zeit gebraucht, aber es kommt dann einiges. Was war eure erste Tätigkeit? Teestubenarbeit, was muss man sich darunter vorstellen?
Ich muss dazu sagen, der Heinz war mit mir in der Bibelschule. Er war mein Klassenkollege. Und er hat gesagt, wenn du mal irgendjemanden brauchst in Österreich, der mal in der Jugendgruppe kommt, reden, kommen wir. Wir haben ihn eingeladen, wo wir geheiratet waren, und er hat uns gerufen, an diesem Wochenende in die Schweiz zu kommen. Er wollte eine Teestube gründen, als Auffangbecken für die Randständigen. In den 70er Jahren, gerade am Anfang, hat so das ganze Drogenproblem angefangen. Die Riviera am Bellevue war so der Treffpunkt von denen, wo Drogen genommen haben und Alkohol und so. Und du hast ja dort nicht können, den ganzen Abend sitzen auf der Stufe und reden. Also hat er gebetet, dass Gott Möglichkeiten für Teestuben gibt. Die Teestuben damals in den 70er Jahren ist Englisch der Hit gewesen. Man hat dann plötzlich gemerkt, man muss nicht alles auf Deutsch und Schweizerdeutsch sagen. Und darum haben wir sie New Life genannt, neues Leben. Und in diesen Teestuben haben wir Leute gesammelt. Und Mitarbeitende sind Christen geworden, die in Gemeinden in Zürich gegangen sind, die genau das gleiche Problem hatten, dass keine Jugendgruppe oder weiss ich was hatte. Und die Gemeinden sind sehr dankbar gewesen, dass ihre Jungen da mitgemacht haben. Und so haben wir eigentlich fast alle freikirchlichen Organisationen in Zürich und im Land haben wir später auf unserer Seite gehabt. Und so ist dann der Ruf gekommen. Wir haben nicht gewusst, was wird entstehen. Der Heinz hat gewusst, ich werde den Test übergründen. Wir haben gewusst, Gott ruft uns. Wir waren zwei Ehepaare Und die zwei Männer sind auf die Straße gegangen, haben von Jesus erzählt, haben versucht, Bücher zu verkaufen. Wir haben uns damals OM angeschlossen, weil wir ja selber keine Organisation waren. Wir haben keinen Lohn gehabt. Die Männer sind heimgekommen, Anneliese und ich hochschwanger. Wir haben in die Hosentaschen der Männer gelangt, ob sie vielleicht irgendeine Spende bekommen haben. Und dann haben sie vielleicht 5 Franken im Sack gehabt. Da haben wir können Brot posten. Und manchmal haben wir auch Gumpfi gehabt. Aber wir haben immer Brot gehabt. Und das waren die Anfänge. Und dann hat Wetzika gerufen. Und dann hat Basel gerufen. Und dann hat Bern gerufen. Und so sind in der kürzesten Zeit 8 Teestuben entstanden. Jetzt die Jungen, die mit uns geschafft haben, die in Gemeinden gegangen sind, die haben nicht gewusst, wie man das macht. Also haben wir angefangen mit Schulungen. Am Montagabend haben wir hier in Zürich die Schulung gehabt. Am Dienstag sind der Ebi und ich mit dem jeweiligen Kind im Bauch und dem Baby in der Tragtasche auf Bern gefahren, auf Basel gefahren. Am Mittwoch sind wir von Basel auf Bern gefahren. Am Donnerstag sind wir von Bern auf Wetzika gefahren und dann sind wir wieder heim. Und so sind die Schulungsabende über Jahre gewesen. Der Heinz hat jeweils vor Ort die Gruppe angeleitet, ist mit denen auf die Straße gegangen und wir sind in der Schulungsabend unterwegs gewesen. So ist die Gemeinde gewachsen.
Wir haben übrigens auch noch 3 Bilder. Das erste Bild ist vom 1. Mai. Das bist du Ebi, dort, wo du mit dem Polizist diskutierst. Magst du dich noch an die Szene erinnern, Ebi?
Es ist
wahrscheinlich ein Umzug, eben 1. Mai und Demos und so, und du bist auf der Straße und hast evangelisiert.
Ja. Aber da waren wir eigentlich schon involviert in Schulungen. Mhm. Also da haben wir unsere Studenten mitgenommen auf die Straße und haben dann, obwohl die sozialistische Demonstration, haben wir Christen hinten mit dem Auto und Lautsprecher Jesus proklamiert.
Die sind im Herzen sehr offensiv. Genau. Das ist auch noch ein Bild. Die sind damals am Nachmittag auf der Straße singen, einladen. Ja. Ist das Schopfwil, so wie es aussieht?
Und der wurde damals erst eröffnet. Das war 71, 71. Ja.
Und also da ist er auch mal festgenommen worden. Ja. Er ist auch im Gefängnis gelandet.
Weil das ja nicht erlaubt war. Das müssen wir heute mal machen. 30 Leute, die gehen singen und auf der Straße Junge. Ja. Und das war dann ein Abend, gewesen, also der
das
Abend
von der
Teestube.
Das war einer der Teestube, genau. So,
das andere war der Vorlauf gewesen, und das war dann die Teestube. Gewesen.
Die haben wollen, haben dann nach der freien Versammlung können mitkommen und in der Teestube hat es Guetzli und Kaffee, Tee oder Sirup gegeben.
Und ihr habt dann auch Kurzbibelschule und Jahresbibelschule gegründet.
Genau.
Das ist enorm eigentlich. Er hat einfach das Bedürfnis gesehen, die müssen noch geschult werden.
Schau, wenn du Frucht bringst, als Ehepaar, wir hatten vorhin gerade ein Baby diese Woche, dann verpflichtest du dich für die nächsten 20 Jahre dem Kind. Und je nach Alter musst du handeln. Da hat eine Parallelwelt angefangen. Wir haben einerseits die, die von der Straße gekommen sind, die wir zu Jesus geführt haben. Wir haben andererseits die, die mit uns auf die Straße gegangen sind, aber noch Weiterbildung eingefordert haben. So hat es angefangen mit einer Kurzbibelschule, 3 Monate, hier in Zürich, in einem Haus. Dann ist das explodiert. Wir haben so viele Wähler noch mehr wissen. Dann haben wir können von den Fackelträgern in Hombrechtiker, denen ihr Heim mieten. Dann haben wir dort haben wir über 30 Schüler gehabt, haben wir Jahresbibelschule gehabt. Und aus dem heraus ist das Verlangen gekommen nach noch mehr. Und dann hat Gott uns Wald zu Hause ermöglicht, haben wir können kaufen. Und haben im 75 dort mit einer 3-jährigen Bibelschule angefangen.
Und hat zum Teil über 100 Studenten und so
weiter. Wir sind aber immer noch auf der Straße.
Immer.
Wir haben immer noch die Teestuben gehabt. Wir haben neue Teestuben gegründet, dann von dort aus in Linda und Bregenz. Mhm. Und wir haben auch zum Teil den Unterricht gemacht und ich habe gekocht in der Bibelschule.
Und dann haben wir angefangen, Gemeinde zu gründen.
Das hat schon ganz früh angefangen. Ja. Mit den ersten Bekehrten haben wir versucht, am Sonntag in die Gemeinde unserer Wahl zu gehen. Mhm. Und die Leute haben zum Teil noch gestunken. Die haben sich seit Wochen nicht duscht gehabt. Die Haare sind klebrig gewesen. Und das haben die Gemeinden nicht vertreibt. Und so haben wir gesagt, gut, Jesus hat gestern Abend zwar bei dem ins Herz gegriffen, der hat aber wegen dem immer noch keine Wohnung mit Dusche. Und was machen wir? Und dann haben wir angefangen mit eigenen Gottesdienst schon sehr früh in der Teestube mit anschliessend Spaghetti essen, wo dann Annelies und ich gekocht haben. Und mit der Zeit sind das Gemeinden geworden. Das haben wir nicht ausgesucht. Aber das ist, wie ich gesagt habe, du hast ein Kind und das Bedürfnis wächst. Und so ist das auch da
gekommen. Und wo sind da Gemeinden entstanden?
Wo haben wir Gemeinden gehabt?
Also, es war dann so, das Erste, eben bei uns selbst, das war...
In Zürich, da, ja, das erste Mal.
Ja, 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 in der Nähe von der Winterthurche.
Rorschach.
Ja, ja, da kam dann Bern. Eben und St. Gallen und ja, genau. Ja und Winterthur und ja, 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 ja,
genau.
Ja, ja, das waren überall dann.
Und ihr habt als Familie da tatkräftig mitgeschafft, auch eure Kinder sind da natürlich sehr involviert gewesen. Ja, ja. Das ist jetzt das Bild, schätze der Tom ist vielleicht etwa 10 da, das wäre über 81 gewesen.
Ja, das Singen ist einfach etwas, was ich von meinen Eltern mitgenommen habe. Auch ich habe, als ich jünger war, Lieder geschrieben. Und wir haben als Familie zwei, drei Stimmen gesungen. Der Ebi spielt Gitarre und Trompete. Und dann haben wir, wenn der Ebi die Predigt hatte, irgendwo, oder wir einen Zeugnisdienst, haben wir immer mit unseren Kindern auch gesungen. Nicht immer zur Freude der Kinder, aber sie waren vielen zum Segen.
Das glaube ich, ja. Und ihr habt ja in dieser Phase, also ich würde mal ein bisschen aufzählen, wir können jetzt nicht alles im Detail liegen, aber ihr habt von Walzenhaus aus Einsätze gemacht in Drittweltländern, sind ausgereist, Einsätze machen. Dann habt ihr eine Radioarbeit gegründet, um das Evangelium zu verkünden, mit dem Roger Schawinski, der Piratensender in Norditalien, sind ihr da dabei gewesen. Dann hast du eine Journalistenschule besucht, hast die Teenager-Zeitung geholfen mitgründen. Ihr habt während 10 Jahren jeden Sommer 3 Israel-Reisen durchgeführt, an 3 Wochen. Woche, ja. Also das heisst 9 Wochen pro Sommer.
Das war der Start von Surprise.
Ah, ist das gewesen?
Ja, ja, Surprise ist da entstanden.
Ja. Ja. Also wenn man jetzt das alles so sich vor Augen führt, das, ist ja nicht, das sind ja nicht 40 Jahre gewesen, das sind, ich weiß nicht, das sind vielleicht 10, 15
und
Jahre.
Vielleicht einfach nur 2 Sätze, ich weiß, es ist knapp, aber beim Radio, dort ist der Erwin Gisler, den ihr alle kennt. Der ist in Meran, ist der von Tür zu Tür gegangen, die Adresse besuchen, die sich bei uns beim Radio gemeldet haben. Auf Nepal, in Missionseinsatz, hat er eben um 2 Männer gebetet, die ihn begleitet, um dort eine Missionsarbeit zu starten. Und da ist jemand mitgegangen und der andere hat Thomas Kaufmann geheißen. Der ist bis heute in Indien, ist der Inder ein Inder geworden, pflanzt Kaffee dort, der spricht die Sprache flüssend, hat in Jahrzehnten die Bibel revidiert oder gar neu übersetzt. Das sind alles Arbeiten, die da entstanden sind, wo wir nichts mehr damit zu tun haben. Wir haben ihnen einfach ein bisschen die Nase drauf tüpfen dürfen, aber Gott hat gewirkt.
Enorm. Und dann sind wir im 79, ist der Wechsel auf Zürich.
Ja.
Da hat eine neue Phase angefangen. Was ist das für eine Phase gewesen?
Es war so, dass eben, wisst ihr, wenn Gott wirkt, dann ist auch der Feind am Wirken. Und da war dann innerhalb der Gruppe, der Apollostraße war das, in der Nähe vom Kreuzplatz.
Eine größere Gemeinde.
Ja, eine Spaltung gekommen. Und wir haben in Appenzell gewohnt und da haben sie uns ersucht, ob wir nicht kommen können. Und dann, das war auch... Heinz Struppler war damals in Amerika, ich glaube über ein Jahr. Und ich musste dann nach Zürich, eben diese Gemeinde. Und das war natürlich eine sehr, sehr schwierige Phase. Und dennoch wusste ich, gerade in den Schwierigkeiten wird Gott uns briefen, hier, wie wir doch weiter zu ihm stehen, dass wir uns nicht von den Schwierigkeiten kaputt machen lassen und haben einfach... angefangen und Gott hat da wirklich Segen geschenkt, dass wir dann von der Apollostraße, wie heißt es?
Ja, in verschiedene andere Plätze da in Zürich haben wir dann Gemeinden können. Aber das, was der Ebi meint, ist, wir sind, weißt, in dem Spalt drin gsi, weil die 3-jährige Bibelschule ist unser letztes Baby gsi und der Heinz und der Ebi sind immer noch die Hauptverantwortlichen für das Ganze gsi. Und der Heinz hat ein Sabbatjahr in Amerika und die Gemeinde da ist am Zerbrechen. Und dort sind Schüler, die man unterrichtet. Aber Gott hat in der Zwischenzeit gegeben, dass wir auch Gastlehrer haben, die für längere Zeit blockweise gekommen sind. Und so haben wir schweren Herzens eigentlich unsere Wohnung und die Heia für die Kinder dort oben verlassen. Wir sind in den ersten 7 Jahren von unserem Schweizer 13 Mal gezügelt. Und sind dann da zurück auf Zürich gekommen. Ich meine, man hätte oft können sagen, nein, wir möchten gerne das Kind da die Schule machen oder das machen. Aber wenn Gott ruft, dann musst du gehen. Und dann sind wir da gekommen und Gott hat Gnade geschenkt, die Gemeinde hat können wachsen. Wir haben verschiedene Lokale, wie der Ebi angedeutet hat, können anmieten, weil es immer wieder grösser geworden ist. Und dann?
Genau, und ihr sind dann 25 Jahre, sind ihr dann da gewesen als Pastoren-Ehepaar. Und dann ist eine ganz schwere Zeit ist angebrochen. Es sind Sachen passiert, die ihr fast nicht fassen konntet, dass das passiert ist, zu einem Bruch in der Gemeindeleitung auch. Und ihr sind enorm verletzt worden. Es war auch eine Zeit, in der ihr so ein Sabbatical geplant habt in Amerika. Das habt ihr auch zum Glück, Gott sei Dank, können machen. Das ist übrigens noch das Bild von, ich glaube, Yosemite ist es dort im Hintergrund. Und, aber es hat euch ganz fest auch dann beschäftigt und verletzt. Und gerade du, Inge, hast erzählt, du hast ein richtiges Zeit gebraucht, um dich zu erholen. Du hast auch Pause gebraucht von Gottesdiensten. Und könnt ihr mal erzählen, als ihr das erste Mal wieder zusammen in den Gottesdienst gegangen sind, wie es dort war?
Ja, wir haben 26 Jahre vollzeitig für Gott geschafft bis zu dem Punkt. Und jetzt sind 26 Jahre später, es ist genau Halbzeit. Und dort hat Gott einen Wandel vorgesehen gehabt. Und das haben wir da noch nicht erkannt gehabt. Zuerst sind wir 26 Jahre unter Christen und Nicht-Christen gewesen. Der Ebi war immer meine Maria und ich seine Martha. So, von der Dienstaufteilung. Der Ebi hat immer die Leute zu Jesus geführt und ich habe geschaut, dass die rundum das haben, was brauchen, inklusive er. Und dann kommt der Bruch, wie du gesagt hast, auf den wir nicht eingehen, aber der Bruch hat auch für uns Neuland bedeutet. Der Ebi hat keinen Job mehr gehabt mit 58 und ich habe mir einen Job müssen suchen in der säkularen Welt, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich habe mein Leben auf Gott ausgerichtet. Ich wollte Missionarin sein. Ich bin auf eine Bibelschule gegangen. Ich habe mit meinem Mann Tag und Nacht 26 Jahre lang erlebt. Ich hatte Angst vor dieser Welt. Ich habe nicht gewusst, was ich machen muss und wie. Und dann kommen wir zurück von dem Sabbatjahr und dann sind nur noch Scherben da und auch keine Gemeinde. Wo gehen wir hin? Und da habe ich irgendwie den Mut verloren. Da habe ich wie einen Nervenzusammenbruch geistlich gehabt. Und der Ebi hat immer gesagt, komm, wir gehen in eine Gemeinde. Und ich habe gesagt, in welche Gemeinde willst du denn gehen? Woher sollen wir gehen? Wir kennen ja gar keine Gemeinde. Und so hat sich das ein bisschen fast eingebürgert, dass wir am Sonntagmorgen so online Gottesdienste geschaut haben von Amerika. Wir haben inzwischen das Englisch verstanden und dort habe ich mich wohlgefühlt. Und dann sagte Ebi an einem Sonntagmorgen, los, komm, wir gehen heute. Wir gehen und wir müssen nicht vorher dort sein, dass wir jemanden müssen Grüezi sagen, der uns kennt, weil das ist noch das Nächste. Der Ebi ist wie ein bunter Hund in der Schweiz, oder? Du kannst gehen und sie kennen ihn. Sie kennen seinen Namen. Selbst in Nepal ist er dort im Gottesdienst und von der anderen Ecke ruft, ah, Eberhard, was machst denn du da? So, er ist überall bekannt gewesen und hat gesagt, wir gehen so, dass du nicht vorher mit den Leuten reden musst und wenn er Amen sagt, gehen wir wieder, aber wir gehen unter Gottes Wort. Und dann sind wir gegangen. Und wir haben uns tatsächlich in die letzte Reihe gesetzt, in Wiedeke, in einer Gemeinde. Und dann sagt der Prediger etwas und es steht eine junge Frau auf, die wird verabschiedet, weil die macht ihren vierten Term irgendwo in Afrika. In Mission. Und die ist im Heimaturlaub gewesen. Und dann sage ich so zum Ebi, die kenne ich irgendwie. Und er sagt, ah ja, mir ist sie auch nicht unbekannt, aber ich weiß nicht, wer es ist. Dann steht die Frau auf, geht führen, schaut in die Menge und sagt, oh, bevor ich etwas sage, da hinten in der letzten Reihe sitzen die zwei, durch die ich zum Glauben gekommen bin und wegen denen ich in der Mission bin. Ebi und Inge, könnt ihr aufstehen. Und genau das, was ich nicht wollte, ist da passiert. Aber wo wir dann heimgegangen sind, dann ist ein Heilungsprozess eingesetzt. Da hat Gott wie zu mir geredet, hey, hast du das für dich gemacht oder hast du es für mich gemacht, was du die ganzen Jahre gemacht hast? Und mein Arm ist nicht zu kurz. Und immer nur heile Welt ist nicht normal. Zum Wachsen gehört Zerbruch, zum Tag gehört Nacht, sonst werden wir krank. Zum Starkwerden gehört etwas durchhalten können, Lasten tragen lernen. Und das ist das, schau, es sind überall auf der Welt Menschen, die in der Ewigkeit einmal werden sehen. Aber jetzt heisst es dranbleiben. Und das war für mich der Punkt gewesen, zum Aufstehen.
So schön. Ich finde es auch sehr ermutigend, wie Jesus euch abgeholt hat in dieser Krise, in so einem Gottesdienst so unerwartet. Jetzt möchten wir noch einen Vers lesen, einen Bibelvers. Und zwar, ich habe euch gefragt, ob ihr einen Vers mitbringen könnt, der euch besonders wichtig ist. Und wir sehen ihn da vorne. Ich lese den mal. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das ist ein Vers, der euch ganz wichtig ist. Könnt ihr mal erzählen, was ist euch wichtig an diesem Vers, warum?
Eben. Die zentrale Botschaft ist ja da, dass wir Erwählte sind. Die Erwählung durften wir annehmen. Und aufgrund dessen sind wir was? Priester geworden. Das heißt also, von Gott auserwählt und Priester. Priester hat ja was zu tun, der Verbindung schafft zu Gott. Zudem hat er uns berufen. Auserwählt, Priester, königliches Priestertum sogar, Königskinder. Das sind so tiefe Erkenntnisse. Mein Ring hier, das war auch der Trauvers für uns beiden, ist dieser Vers. Und ich darf euch sagen, Gott ist treu. Und wenn hier jemand da ist, der das noch nicht erfahren hat, du verpasst viel. Aber echte Liebe, die zwingt nicht. Echte Liebe bietet sich an. Und weil wir Gottes Geschöpfe sind und jeder einzelne von uns den freien Willen hat, kann er sich entscheiden, die Liebe abzulehnen und weiter in der Lüge zu leben, ungewiss, unsicher. Oder man sagt, Herr, vergib bitte, komm mein Leben, ich nehme die Liebe an. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der uns berufen hat, von der Finsternis, Finsternis hat ja was mit der Hölle und mit Teufel und Tod zu tun, in sein wunderbares Licht hinein. Wir sind mit ihm auferstanden, wir sind Kinder des Lichts und dürfen diese Ausstrahlung, Licht hat nicht viel mit Lärm zu tun, das hat mehr mit Ausstrahlung zu tun, proklamieren. Und ich darf euch sagen, ich bin in diesen jetzt über 62 Jahre entschiedener Christ von Jesus noch nie enttäuscht worden. Ich bin noch nie enttäuscht. Ich habe ihn leider schon enttäuscht, das muss ich schon sagen. Ich habe ihn schon oft enttäuscht. Aber wisst ihr, wie ein Vater, der Geduld hat und wartet um Entschuldigung. Und ich darf immer wieder sagen, Herr, es tut mir leid. Und das ist die wunderbare königliche priesterliche Beziehung, die wir jetzt 52 Jahre und ich als entschiedener Christ und du auch, siehst sogar noch länger ein Christ als ich, pflegen darf.
Das, 66.
Das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen.
Ja. So schön, danke vielmals. Ja. Jetzt, mich würde es noch wundern, wie tun ihr heutzutage eure Beziehung zu Jesus Christus pflegen?
Als Pensionierte, ne?
Als Pensionierte sieht es ein bisschen anders aus als
ja, früher. Genau, auch ja. Jetzt, wie es heute ist. Ja.
Heute ist es einfach so, dass wir, aber das haben wir auch schon immer gehabt, bloß heute haben wir mehr Zeit dafür. Wir lesen die Zeit, wir verheiratet sind, einmal im Jahr die Bibel zusammen durch. Mhm. Und so tun wir gegenseitig vorlesen, das heisst 10 Verse er, 10 Verse ich, ein Kapitel im Neuen Testament, 3 im Alten Testament. Wir versuchen natürlich auch Zeit miteinander zu verbringen, sonst, früher, wo Kind da waren, haben wir Kind mit ihnen genommen, der Kind auch lieb gemacht, was wir machen. Aber das, Jesus ist ja alles, weißt du, der Vers, der steht nicht nur in unserem Ring oder der ist nicht nur, ja, den haben wir mal auswendig gelernt, sondern im Leben heute kannst du nur mit Facts überleben. Wer ist dein Papi? Was lernst du? Wo bist du in die Schule gegangen? Wo wohnt ihr? Wie viel Geld verdienst du? Das sind Facts. Und wenn wir uns nicht Facts machen im Glauben, und das ist so ein Fact, ihr seid, das auserwählte Volk. Ohne das Wissen, wer wir sind und wozu wir befähigt sind, hätten wir das nicht können machen. Unser Leben hat von Anfang an auch in unserer Beziehung geheißen, alles für den Herr. Und meine Mami, das würde ich schon noch gerne sagen, die hat gern gestickt. Und sie hat ihren Glauben an Jesus mit so Versen Ausdruck gegeben. Und ein Vers ist in unserer Küche gehängt, wo Glaube, da Liebe, wo Liebe, dann Frieden, wo Friede, da Gott, da Segen, wo Segen, da Gott, wo Gott, keine Not. So, das ist eine Quintessenz. Jetzt tu da mal Leben rein. Und das hat sie versucht zu machen und uns weitergegeben. Ein anderer Spruch ist gewesen, 4 sind geladen, 6 sind gekommen. Gieß Wasser zur Suppe, heiße jeden willkommen. Das ist auch so eine Quintessenz. Es geht nicht darum, der Beste, der Schönste, der Höchste. Ein Butterbrot mit einer Scheibe Wurst und Käse ist oft mehr als ein Riesenmenü, aber ohne dass Jesus drin war. Ich bin eine Prinzessin Gottes. Und das möchte ich ausleben. Und das macht es aus.
Ja, schön, ja. Ich hätte noch eine letzte Frage an euch. Und zwar, wenn jetzt jemand da sitzt und so denkt, hey, ich bin mit Jesus unterwegs, ich möchte mehr mit ihm erleben. Was würdet ihr dieser Person empfehlen?
Da haben wir auch gesagt, da kannst du auch nur mit Beispiel arbeiten. Mit Jesus erleben kannst du, wenn du gehst. Es genügt nicht, wenn du sagst, ich habe Jesus in meinem Leben aufgenommen und jetzt muss er machen, weil er ist ja mein Vater. Wenn ihr so ein Kind hättet, das so handelt, das würde ich gleich mal euch auf den Geist gehen, mir auch, oder? Wenn ein Kind sagt, ja, du bist mein Vater, du, meine Mami, du bist zuständig. Wir müssen mehr geben, als wir meinen, verkraften. Das heisst, wir haben in Hombrechtika gewohnt, ein Beispiel, wir haben den New Life geklebt, die haben wir in allen Grössen gehabt, als Fenster geklebt und haben gebetet, Herr, wenn wir da eine Kleingruppe sollen anfangen, lass das als Zeugnis sein, dass wir wissen nicht, wer Christ ist. Und bei uns ein paar Tage später läutet es an der Tür und es sagt jemand, ich habe den Kleber gesehen, sind ihr auch Christen, wir suchen jemanden, können wir eine Kleingruppe anfangen. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich will etwas für Jesus machen, dann mach ein Fischli aufs Auto, klebe einen Kleber irgendwo dran, bekenn dich, zeig's. Und der andere Punkt, mehr mit Jesus erleben, ist bereit zu sagen, ich bin, ich weiß, wer ich bin, aber ich will auch mehr geben. Ein Ehepaar hat uns besucht und gesagt, wir möchten Gott auch so erleben. Zwei verdienen, also Doppelverdiener. Haben wir gesagt, okay, wenn ihr so wollt erleben wie wir, dann dürft ihr kein Geld haben. Also gebt einfach eine Menge an Lohn voll in die Mission und lebt einmal von einem Lohn. Das ist für euch schon bescheiden dann, oder? Tatsächlich, ein paar Monate später besuchen sie uns und sagen, wir haben unser Haus renoviert. Wir haben tatsächlich Gott gesagt, so und so lange wollen wir mal einen Lohn geben. Bei der Renovation ist Schlafzimmer zum Opfer gefallen. Wir hätten ein neues Schlafzimmer gebraucht. Wir haben eins gesucht im Möbelhaus, das uns gefallen hat. Aber das haben wir nicht können zahlen. Entweder Gott wegnehmen oder was machen wir dann? Dann sind sie enttäuscht heim, haben weitergebetet, sind 2-3 Wochen später nochmal in das Möbelhaus, ist ausverkauft gewesen. Das gleiche Schlafzimmer, das ihnen gefallen hat, ist mit 50% zu haben. Da haben sie sich's können leisten. Also, ja, wenn du mit Gott etwas erleben willst, gib Zeit, Geld, Gaben, gib. Und du wirst erleben.
Die Gabe.
Ja.
Mir ist jetzt noch da der Spruch vom Zwingli in Sinn gekommen, tut um Gottes Willen etwas Gutes.
Aber oder?
Wie du jetzt auch gesagt hast, mach etwas. Einfach mal etwas rausgehen, etwas machen. Ja. Eben Kleber an die Scheibe, also das kann ja ganz besonders sein, aber einfach.
Ja.
Und dann erlebt man Jesus.
Wir haben die Woche auch noch einen Ausspruch gelesen im Facebook. Da ist gestanden, also musst du auch jung bleiben, gell? Aus dem Winter haben nicht wir erfunden, das hat Gott schon lange erfunden. Weil du kannst den Winter nur von einem Konto, wo vorrätig etwas ist, sonst kommst du das Geld nicht über. Gott hat und Gott gibt, wenn man ihn bittet. Der hat den Winter fort zu, wir müssen nur bitten. Und dann haben wir gelesen, es steht nirgends geschrieben, dass die ganze Welt in die Gemeinde gehen soll. Aber es steht geschrieben, dass die Gemeinde in die ganze Welt gehen soll. Das ist unser Endpunkt.
Das ist ein gutes Schlusswort. Danke vielmals für das Miteinander, dass ihr bereit seid, euer Leben oder einen kleinen Teil zu teilen. Auch. Ja. Das ist sehr bewegend. Wir dürfen natürlich gerne auch mit Ihnen noch Kaffee trinken und noch ein bisschen vertieft nachhaken. Ich möchte jetzt gerne zum Schluss von diesem Tagteil noch mit uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, danke vielmals, dass du da bist und dass du Inge und Ebi so geführt hast, ganz am Anfang, wo sie aufgewachsen sind, wie sie dich kennengelernt haben, wie sie den anderen kennengelernt haben und einfach die vielen Jahre, die sie jetzt in der Hingabe leben. Da siehst du auch die schwierigen Phasen, die ihnen letztlich aber auch irgendwo doch auch geholfen haben. Und danke, dass sie jetzt dir dienen. Und hilf, dass es für uns jetzt nicht nur eine spannende Geschichte ist, sondern dass uns das zieht, Herr. Alle zusammen, wo wir da sind, gerade auch die Jungen, dass uns das zieht, um zu sagen, hey, ich will ganz auf die Karte Jesus setzen. Ich will wirklich etwas erleben. Ich will mich hingeben. Ich will etwas machen, was vielleicht einmal crazy ist. Und wirklich dürfen auch in dem in dich erleben. Nimm uns an der Hand, gib uns Mut und hilf uns auch, unsere Stellung in dir immer besser dürfen zu verstehen. Amen. Amen.